Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Am 22. September 1993 beging der Schweizer Historiker, Journalist und Schriftsteller Niklaus Meinberg Selbstmord. Er war 53 Jahre alt und hinterließ prägnante und angriffige Reportagen zur Schweiz und zum Ausland, etwa Frankreich oder Deutschland. Ihm ist eine Ausstellung gewidmet, warum Meinberg, pourquoi Meinberg, Journalist, Historiker, Dichter und Zeitgenosse, das Ganze im Kulturraum am Klosterplatz in St. Gallen. Am 21. September 1988 verstarb in Muri bei Bern der Psychiater und Schriftsteller Walter Vogt. Er war 61 Jahre alt und hinterließ einige Romane, Geschichten, Theaterstücke, Gedichte, dies bei Verlagen wie Diogenes, Arche oder Benziger. Walter Vogt war Gründungsmitglied der Gruppe Olten und zeitweise auch deren Präsident. Auch ihm ist eine Ausstellung gewidmet. Diese ist zu sehen im Proger in Bern und diese Ausstellung heißt Drugs. Über einen von beiden redet man immer noch viel und häufig, nämlich über Niklaus Meinberg. Und über den anderen redet man nicht mehr so häufig, nämlich über diesen Walter Vogt. Zu Gast, um über Walter Vogt zu sprechen, heute sind Guy Kneter, Autor aus Basel, und Balznell, Musiker und Autor aus Bern. Guy Kneter, wenn ich bei Ihnen beginnen darf, wer ist Ihnen dieser Walter Vogt?
Also für mich war in der Jugend Walter Vogt ein sehr bekannter Schriftsteller, der sehr nahe wohnte. Ich wusste, dass er...
Also in Bern?
Ja, in Muri bei Bern. Ich habe ihn einmal erlebt bei einer Veranstaltung da im Mettelkeller, daran kann ich mich erinnern, als ich da aufgetreten bin, als ganz junger Musiker zusammen mit meiner Gruppe. Ich wusste, dass er ein Ärgernis ist, dass er gerade eben so, er war Arzt, er war Psychiater, er war für mich auch immer eben diese, also ich wusste eigentlich, wenn ich mal zu einem Psychiater muss, dann gehe ich zu Walter Vogt, das war mir irgendwie immer im Kopf, ich bin dann nie gegangen, aber es war irgendwie so, wie, also man hat ihn auch damit identifiziert, und das andere eben, dass man auch wusste, dass er sehr viele freigeschrieben hat, die nicht ins Militär wollten, das war auch bekannt, und von der Literatur her war mir irgendwie bewusst, dass er ein sehr skurriler Autor ist und dass er irgendwie eine sehr versponnene Fantasie hatte, so, das war mir so, irgendwie wusste ich noch. Und dann habe ich natürlich immer wieder Sachen auch mitbekommen. Das Letzte, wo ich mich jetzt erinnern kann, war die Uraufführung von seinem letzten Stück, Die Betroffenen. Also das war eigentlich eines der ersten AIDS-Stücke in der Schweiz. Und da war er gerade gestorben, das war eigentlich gerade...
also eben 1988.
Ja, 1988, war diese Uraufführung. Nach Bern kam es dann, glaube ich, ein bisschen später, da war es erst ein Jahr später, das war diese Produktion vom Neumarkttheater.
Balznell?
Bei mir ist es so, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und in einem Weiler, Nachbarweiler von diesem Dorf, dort wohnte damals noch Walter Vogt in einem Stöckli. Mein Vater kannte ihn von der Schule her noch. Der sagte immer, da wohnt der Walter Vogt. Ich habe ihn aber nie gesehen. Aber das ist so die allererste Erinnerung, die ich habe als Kind, als wir an diesem Stöckli vorbeifuhren. Und ich wusste, meinem Vater war er ein bisschen unheimlich. Mein Vater ist ziemlich ein Rationalist und ich glaube, der Walter Vogt, das war ihm so ein bisschen zu ausgeflippt als Typ. Wahrscheinlich schon zu Gymnasialzeiten hat man das gemerkt. Ich habe dann später mal ein Stück gesehen von ihm am Fernsehen, Pilatus vor dem schweigenden Christus. Es hat mir total Eindruck gemacht, dieses Stück. Aber seltsamerweise habe ich dann nie was gelesen von ihm. Mhm. Ich habe ihn immer wahrgenommen. Er war für mich... ja, eine wichtige Figur in der Presse und überall und so. Aber die Bücher, die habe ich irgendwie gemieden. Ich weiß auch nicht, warum.
Vielleicht dieses Stichwort, das Guy Kneter gegeben hat, dieses Stichwort vom Ärgernis. Warum denn Ärgernis?
Also ich komme auch aus einer Arztfamilie und das war so, eben es war bekannt, er ist Arzt und er hat diese Thematik auch abgearbeitet. Es wäre eigentlich auch jetzt, wenn man so ja zurückschaut, ist wirklich interessant, wie sich das durchzieht, dieses Verhältnis eben zwischen dem Arzt und dem Patienten, und er sich eigentlich immer mehr auf die Seite des Patienten geschlagen hat. Also es beginnt ja eigentlich mit diesem Tod des Arztes, also auch der Status des Arztes, der ja der zu Ende geht, was er da irgendwie auch eigentlich vorausgesehen hat, also dass der Arzt eben wie alle anderen, ja, so,
also
so Repräsentation.
Weiß,
ja, genau, eben nicht mehr der Gott in Weiß. Dieses Entthronen, dieses Herunterholen vom Sockel, das hat er ja da eigentlich gemacht. Das war mehr oder weniger der Start. Und er hat dann geendet eigentlich in der Situation, mehr oder weniger, wo er sich selber zum Patienten gemacht hat. Und das war, man hat so den Eindruck, es ist einerseits auch so ein Wunsch, es kommt dann in Vergessen und Erinnern, kommt dann auch mal im Verhältnis mit der Ärztin, da kommt auch so die Situation vor, dass die Ärztin ihn eigentlich wieder beneidet. Also es gibt immer auch eine Art Eifersucht auf den Patienten, aber es ist so ein Doppelspiel. Es ist so eben einerseits die Rolle des Arztes, an die er sich unglaublich gerieben hat, und andererseits dann eben die Situation des Patienten, die ja dann auch nicht erträglich ist. Also wenn man dann in der Lage des Patienten ist, das beschreibt er dann auch wieder, ist das ja nicht ein Grund, worauf man neidisch sein kann. Das ist nicht etwas, was man wirklich tauschen möchte.
Also ein Arzt, Psychiater und Autor, und das sind zwei Rollen in einer Figur, und die haben sich aneinander gerieben.
Ich denke, und damals eben noch viel, viel mehr. Also es ist wirklich heute sehr schwer nachzuvollziehen, was so ein Buch wie Wüterich eben, dass das so ein Ärgernis, so eine Provokation war, die also dann in der Ärztezeitung auch heftigst diskutiert wurde. Erika Petretti hat mir auch erzählt, wie sie im Spital war und ihr erstes Kind bekommen hatte, und sie hatte das Buch auf dem Nachttisch, und dann kam ein Arzt rein und hat gesagt, das geht eigentlich nicht so. Hier in der Klinik hat man nicht ein solches Buch.
Also die Geschichte des Oberarztes Wüterich, der irgendwie sich quasi während einer Morgenvisite im Spital quasi auflöst vor den Augen der Leserschaft, und er greift natürlich auch Themen auf, wie zum Beispiel, was bedeutet das, ein Arzt zu sein, und so weiter und so fort.
Aber das heißt eigentlich wie zwei Sachen. Das eine ist, es wurde wahrgenommen, es wurde sehr breit wahrgenommen, man hätte sehr stark darauf reagiert, und dann wäre es eben das andere auch, eben, ich finde die...
Ein Provokateur quasi.
Ja, ein Provokateur, aber eben auch einer, der irgendwo dann doch ernst genommen war. Er war eigentlich immer innen und außen, er war nicht ein Loser, er war nicht eine Randfigur, sondern er war eigentlich schon eben sehr stark in dieser bürgerlichen Gesellschaft, er hat dazugehört, und gleichzeitig war darin aber ein Ärgernis. Also ich fand die Beschreibung jetzt von als Neil vorhin, die finde ich sehr symptomatisch, dass man einerseits sagt, da wohnt Walter Vogt, aber eigentlich hat man auch ein Problem damit, und trotzdem ist man irgendwo stolz, dass er da wohnt, und andererseits eben stößt man sich daran, weil er doch er ist unheimlich, er ist eben, das ist eine sehr versponnene Fantasie, bis dann hin eben zur Selbstdemontage im weiteren Werk, im Verlauf des Werks.
Aber ist das ein Zeitphänomen, dass er dazumals so als Provokateur galt, und heute wäre das vielleicht ein bisschen anders?
Also, nein, ich glaube, der war quasi geboren zum Provokateur. Der wäre vielleicht jetzt in einer anderen Rolle ein solcher Provokateur. Mir kommt etwas in den Sinn. Es gibt den Begriff des Heyoka, glaube ich, heißt es bei den Indianern. Das ist der Typ, der bei den Ritualen immer Mist baut und der alles in den Kakao zieht. Dann gibt's auch noch die Figur des Contrary. Das ja, ist genau, dann noch der mehr. Der macht alles. Und zwar auch im Leben, mit Absicht eigentlich verkehrt. Wenn die anderen im Krieg angreifen, dann geht der nach hinten. Und wenn alle nach hinten kommen, dann geht der nach vorne.
Oder man wäscht sich mit Sand das Gesicht anstatt mit Wasser
genau,
und so weiter
genau.
und so fort.
Und so etwas von dem hat er natürlich. Mhm. Auch indem er eben die Rolle des Arztes tauscht mit der Rolle des Patienten. Bei allem, was ich jetzt gelesen habe, ich habe jetzt ziemlich viel gelesen von ihm, da kommt mir schon ein richtiger Schalk entgegen. Und das ist das, was ich habe ihn damals nicht gelesen, in den 70er, 80er Jahren, irgendwo habe ich das nicht gemerkt, habe ich diesen Schalk, diese Ironie nicht so richtig wahrgenommen damals. Und ich habe irgendwie das Thema Spital, Patientenzimmer und so. Das habe ich gemieden. Ja. Und jetzt kommt mir das sehr entgegen. Aber eigenartigerweise kommt es mir stärker entgegen, wenn er wirklich autobiografisch schreibt, in den rein literarischen Werken. Da ist es mir zum Teil ein bisschen zu abgefahren schon. Dann betrifft es mich irgendwie nicht mehr. Aber so Vergessen und Erinnern zum Beispiel oder Altern, das finde ich schon ganz starke Bücher.
Also dieser Humor, der da durchscheint. Also Balzanel hat jetzt erwähnt, dass ihm der Humor beim ersten Lesen nicht klar war. Ich kann mich dunkel und vage daran erinnern, dass ich auch während des Studiums mal was gelesen habe. Und das ist mir auch total abgegangen. Ich habe jetzt den Wüterich wieder gelesen, auf dem Weg zu dieser Sendung. Und da gibt es Szenen drin, da musste ich lauthals lachen zu Hause, obwohl das Thema eigentlich total etwas Ernstes ist. Also da ist schon ein meisterhafter Schreiber am Werk.
Ja, auf jeden Fall. Aber was mir jetzt beim eben jetzt so durchschauen und lesen auch auffällt, ist, er muss ja wahnsinnig viel produziert haben. Also es ist auch eine Art auch manisches Schreiben war. Und er schreibt dann eben an einigen Stellen, ist bei Vergessen und Erinnern, schreibt er mal, dass er zwei Säcke Dinge weggeschmissen hat. Und man weiß dann nicht genau, ist das jetzt eine Fiktion, ist das eine Übersteigerung? Und dann liest man aber auch bei den direkter autobiografischen Sachen über sich, dass er dann selber sagt, ich habe ein Zehntel von dem, was ich geschrieben habe, habe ich überhaupt weiter bearbeitet, und das andere wurde alles irgendwie weg. Also es ist nicht jemand, der wie aus der kleinen Zelle herausgearbeitet hat, sondern er hat extrem viel produziert, eben sehr viel auch dann wieder weggeschmissen und hatte ein sehr unentschiedenes Verhältnis, finde ich, auch zu diesen Sachen. Also was ist gelungen und was ist nicht gelungen oder was ist Form und was ist formlos oder wie formlos soll es sein oder wie viel Form soll es haben. Da scheint es mir, dass es, also dass ich es so eben so durchlese und manchmal hat es wunderbare Funde, also wo man auch denkt, das sind Sachen, die sind einfach ganz toll, das sind ganz schöne sprachliche Funde auch und dann gibt es Sachen, wo man auch denkt, da hat er sich ein bisschen schnell gemacht.
Hat er sich ein bisschen sich übernommen.
Ja, da kommt so irgendein ganz großer Satz, so eine Behauptung, man denkt, ja, aber die ist ein bisschen dünn. Und dann kommen aber andere Sachen plötzlich wieder, die wieder so ganz stark sind. Also er war eben auch irgendwie auch sehr begabt, also man das Gefühl hat, eine sehr große Begabung gehabt, auch eben Dinge so zu schreiben, schnell zu schreiben, die ihm auch gelungen sind. Aber dort drin diese Selbstkritik, oder da scheint er ein ganz seltsames Verhältnis gehabt zu haben. Also auch, ich finde es auch interessant, zum Beispiel bei den Gedichten, diese vielen Versuche, da gibt es so viele Dinge, aber eigentlich die Überarbeitung, was dann das Gedicht verdichten würde, das ist etwas, was er offenbar nicht konnte und auch nicht gemacht
wollte,
hat.
Nicht wollte, habe ich das Gefühl. Ich habe sogar das Gefühl einer absichtlichen Selbstsabotage gegenüber einem hohen Kunstanspruch, den unterläuft er immer wieder und ich glaube, da ist er dann auch am besten, wenn ihm das ganz elegant gelingt, das zu unterlaufen. Es ist ja bei diesen Zeichnungen auch so, die jetzt auch ausgestellt sind im Progger, da ist mal null Kunstanspruch dahinter. Aber ja, er hat irgendwie wahrscheinlich so etwas wie eine Art Brut gesucht und es gelingt ihm, finde ich auch.
Aber ist das nicht so, dass Leute, die so eine große Begabung haben, jetzt in diesem Fall einer fürs Schreiben, dass da die Qualitätskontrolle manchmal auch ein bisschen so schludrig ist?
Nein, die muss eben bei ihm gar nicht sein, die Qualitätskontrolle. Der misstraut er total. Er hat da eine wunderbare Erzählung über Goethe schreiben. Da beschreibt er, wie ein 14-Jähriger einen tollen Aufsatz schreibt über Goethe, aber selber das Gefühl hat, ach, das ist ein bisschen Mist. Und dann ist der Lehrer begeistert von diesem Aufsatz und will ihn behalten und zeigt ihn später anderen Leuten. Und das Ende der Geschichte ist, dass dieser Schreiber irgendwie Oberst geworden ist und sicher nie mehr irgendeinen Aufsatz geschrieben hat. Das ist auch das, also das ist irgendwie die Erwartung zu gut erfüllt, oder? Mhm. Und ich glaube, dem wollte er wirklich entgehen.
Und gleichzeitig aber eben hat er auch, ist er eben einer, so ein, auch in der Erinnerung eben, so ein Schriftsteller gewesen. Also einer, der auch dieser öffentlichen Rolle auch durch die Welt ging. Er beschreibt, wie er dazu kam und dass das nicht ganz freiwillig war, wie er dazu kam, aber er hat diese Rolle zumindest angenommen und dann auch ausgefüllt. Also wenn man auch sieht, diesen ganzen Band eben mit Reden, also und aus welchen Anlässen heraus er die geschrieben hat. Also er wurde auch eingeladen, um dann über gewisse, eben über das Verhältnis von Schreiben und Arzt sein zum Beispiel zu reden. Und das waren auch immer wieder literarische Anlässe. Er hat auch eben weit das, was es heute immer auch weniger gibt, so diese, dass man das so vor sich herträgt und auch so mit dem Bewusstsein, eben ich bin Schriftsteller, ich bin eine öffentliche Figur, ich stelle mich dem und ich provoziere dann darin. Also da wurde dann auch mal schreibt eben, dass die Öffentlichkeit, im Gegensatz bei zu Frisch eben, wo die Öffentlichkeit als Partner, schreibt er die Öffentlichkeit als Sucht. Und das ist bei ihm auch so ein Verhältnis, hat diese Öffentlichkeit auch gesucht, er hat auch was hergemacht, er war Arzt, er hatte Familie, er war, ich weiß nicht, was er im Militär war, aber Major oder so.
Nein, nicht so hoch.
Aber
er war Offizier.
Er hat sich dem eigentlich nicht widersetzt und dann irgendwann kam dieser, eigentlich auch durch Schreiben kam diese Gegenthese. Dann hat er das wie alles unterlaufen und hat eigentlich auch einen Großteil seines Lebens damit verbracht, eigentlich so einen Status, den er einerseits aufrechterhalten hat, immer wieder zu unterlaufen und zu sabotieren.
Sie hören den Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Unser Thema ist heute der Schriftsteller und Psychiater Walter Vogt, der am 21. September 1988 verstarb. 61-jährig, ein Mann, der viel geschrieben hat und viel geschrieben hat auch für verschiedene renommierte Verlage hier in der Schweiz und dessen Werk allerdings schwer aufzufinden ist heutzutage, wie wir alle, glaube ich, festgestellt haben. Unterwegs zu Gast dazu sind Guy Kneter, Autor aus Basel und Balznell, Musiker und Autor aus Bern. Ein paar Stichworte jetzt aus der ersten Hälfte. Ärgernis, ein Ausgeflippter, das Thema Sucht auch. Einer, der quasi ein bürgerliches Leben führt und es dann selbst unterläuft. Das war doch ein relativ exzessives Leben. Kommt es das in dieser Ausstellung Drugs in Bern? Kommt es jetzt das zu tragen? Was ist jetzt der Inhalt dieser Ausstellung? Geht es da wirklich um dieses ausgeflippte Leben oder geht es um den Psychiater, der irgendwie...
Es sind eigentlich Zeichnungen, Bilder und Objekte, die er zum Teil während der Sucht, aber vor allem eigentlich während dem Entzug angefertigt
hat. Also er war selbstsüchtig.
Oder während dem
Rausch. Aber, ja, das mit dem Rausch, aber wobei, eben, so wie ich es verstanden habe, sind viele Dinge dann auch, also die Objekte zum Beispiel, das ist eigentlich Therapie gewesen. Mhm. Das ist die, ja, eben Entzug und er beschreibt das zum Teil auch, dass manchmal eigentlich fast der Entzug fast die stärkere Wirkung war oder fast die stärkere Kraft hatte als eben quasi der Rausch. Also dass da eigentlich die Sachen auch nicht, dass er da wenig eigentlich so zum Punkt kam oder zu etwas kam, was er da gesucht hatte. Ich finde nur, eigentlich eben jetzt nochmal zurück, was ich sehr interessant finde, ist eigentlich, dass man jetzt ihn gerade über so etwas wieder zu holen versucht. Eben, wie es Balzny vorhin auch gesagt hat, Vogt hat sich nicht als Künstler verstanden. Das sind nicht Kunstobjekte, es sind auch nicht...
Kein Anspruch
gestaltete Sachen, sondern es geht ihm eigentlich wirklich auf der Suche. Es ist eine Art Suche eines nicht mehr ganz jungen Menschen, eines Psychiaters, eines bürgerlich weitgehend anerkannten Menschen, eigentlich so eine Art Brüt zu suchen und zu finden und für sich zu erobern. Und das ist ja doch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Und dass man ihn gerade darüber holt, das ist, finde ich, auch nochmal sehr bemerkenswert.
Aber warum diese Drogen? War das wie ein Selbstversuch?
Ich glaube, also er ist für mich einer der wenigen aus dieser Generation, der sich wirklich von dieser, ich sage jetzt mal, Rock'n'Roll-Revolution erschüttern ließ und richtig aus der Bahn werfen ließ. Und das wollte. Und er hat, glaube ich, den ersten Trip mit 42 genommen und ist dann in andere Drogen reingekommen, bis er dann wirklich süchtig war. Er war ja gut bekannt, auch mit Albert Hoffmann. Mhm. Der Briefwechsel mit Albert Hoffmann, der ist ja sehr interessant. Und die Einleitung, diese Ausstellung, die gab es ja schon mal, die wir jetzt gesehen haben, in ähnlicher Form in Biel. Und da hat der Albert Hoffmann eine wunderbare Eröffnungsrede gehalten. Und in dieser Eröffnungsrede sagt der Albert Hoffmann, was er eigentlich nicht verstehe, warum er sich von den Drogen so hat überlisten lassen auch. Weil in den Augen von Albert Hoffmann hat er natürlich richtig angefangen mit dem LSD, mit dieser spirituellen Suche. Und dann ist er irgendwie zuletzt ist er beim Amphetamin gelandet. Und das wollte dem Hoffmann nicht ganz einleuchten, warum ihm das passiert ist. Aber er sagt dann auch, die Motivation bei Vogt ist immer sehr komplex und er könne das eigentlich an der Oberfläche gar nicht beurteilen.
Ich denke, das ist eben das auch, wie er, also wie Vogt dann darüber spricht. Also es gibt einen Text, ich glaube, es ist auch in dem Buch Dröcks, wo er eben sagt, was hat mir jetzt LSD gebracht? Und eigentlich immer wieder an den Punkt, also es kommt immer wieder die Frage, was hat es mir jetzt wirklich gebracht? Und eigentlich da keine schlüssige Antwort darauf findet. Er sagt dann schon, es hat vielleicht gewisse, eher fast realistischere Wahrnehmungen möglich gemacht. Das ist nicht jetzt der Rausch unbedingt, sondern eher fast eine Sachlichkeit, eher ein Erkennen von Systemen oder so, ein Erkennen von von Verhältnissen, so. Das ist eher so etwas. Aber er ist sehr ungenau. Er ist auch eben bei der Frage, also ist der Psychiater, der sich überlegt, mit diesen Drogen zu arbeiten und will wissen, wie ist die Wirkung. Das ist sicher eine Motivation. Mhm. Aber er sagt gleichzeitig auch, es ist auch ein Bekämpfen der Depression. Ich bin in sehr depressiven Zuständen und ich versuche, es ist eigentlich eine Selbstmedikamentierung, die dann aber eben über viel weiter geht, eine viel, viel weitere Folge hat, dass er eigentlich als Arzt eben, das sollte ihm als Arzt nicht passieren.
Und das aber ist, das ungenau ist er nicht, finde ich. Er beschreibt eben diese verschiedenen Motivationen sehr genau. Ich finde es einen der besten Aufsätze über Drogen, die ich kenne.
Ja, es ist, es ist
weil einfach, er immer als Schluss, Arzt schaut und als Patient und als Süchtiger und als Neugieriger. Er hat immer diese beiden Standpunkte. Also der Christoph Geiser hat es ja an dieser kurzen Rede sehr klar gesagt. Bei der Eröffnung der Ausstellung hat es wunderbar gesagt, im Gefängnis der Rationalität hat er es einfach nicht ausgehalten. Der musste raus aus diesem Gefängnis. Mhm. Aber gleichzeitig hat er natürlich, hat er immer wieder reflektiert darüber. Das hat er nie verloren.
Ein Ärgernis, ein Ausgeflippter, und das Stichwort Ärgernis, das führt mich jetzt wieder ein bisschen zurück zu diesem Niklaus Meinberg, der Zufall will es, quasi am gleichen Tag Selbstmord gemacht hat, ein paar Jahre später, nach Walter Vogt. Der Zufall will es jetzt, dass es so ist, und darum wollen wir die beiden mal verbinden miteinander. Jetzt, warum erinnert man sich an Meinberg und an diesen Walter Vogt kaum mehr? Was meinen Sie?
Also das ist, zum Teil hängt das natürlich auch davon ab, wer was für wen macht. Also es ist ja auch nicht ganz eben so ein Anlass, den gibt es mal, es gibt so einen Todestag und dann muss ja auch jemand was dafür machen. Und es hat auch damit zu tun, also wer macht sich dann für wen jetzt stark? Aber ich glaube aber, funktionieren eigentlich komplett anders. Was bei Meinberg gibt's, weiß ich, viele Leute, die dort auch anknüpfen, also wo er auch eine Art Methode, ein journalistisches Verständnis, was heute eigentlich weitgehend verschwunden ist, dafür steht, für ein bestimmtes Verständnis. Also da kann man auch anknüpfen und kann sagen, das ist eigentlich auch ein Weg, den er aufgezeigt hat. Bei Vogt ist es viel schwieriger, weil es eigentlich sein eigener Weg ist. Bei Vogt gibt's nicht einen Weg, den man eigentlich sagen kann, man möchte mit ähnlichen Methoden arbeiten. Das ist viel, viel schwieriger, weil es so er sich selber als eine Art, ja, Experimentator, aber dann auch eben, er beschreibt auch einmal, wo er auch das so vergleicht mit, dass es Autoren gibt, eben die recherchieren, und es gibt Autoren, die aus dem Erfahren, aus dem Erlebten schöpfen, und das stellt er so gegeneinander, stellt sich selber auch er in die Reihe derer, die erfahren, und diese Erfahrungen, die erweitern sich zwar, das macht er eben also auch so bewusst, halbbewusst oder doch vielleicht sogar sehr stark bewusst, aber es ist nicht so weit, dass da wie eine Art Planung dahinter steht. Es ist nicht eine biografische Planung, ich will das und das erobern oder ich will das und das erkennen und dahin gehen, um dann schreiben zu können. Also es ist nicht die Voraussetzung, um dann schreiben zu können, sondern es ist eine Art, sich auch gehen lassen, sich auch darin, ja, das entsteht aus dem Leben heraus. Und das, ich finde das schwierig, das kann man einfach als Werk, als Weg, als eine Anstößigkeit in einer bestimmten Zeit auch wahrnehmen und würdigen und schätzen. Aber es ist, glaube ich, schwieriger als jetzt bei Meinberg zu sagen, ja, ich habe da sehr viel für mein eigenes Schaffen gelernt.
Sind das die Anknüpfungspunkte, die vielleicht heute eher fehlen beim Walter Vogt, dass das Werk ein bisschen ins Vergessenheit geraten ist?
Mal sehen, wie also ich glaube, er wirkt nach bei vielen Leuten, die schreiben. Da ist er völlig präsent, habe ich das Gefühl, einfach nicht unbedingt im Äußeren. Und sein Schreiben geht eben auch mehr nach innen. Und wenn ich jetzt direkt die nebeneinander halte, Walter Vogt und Niklaus Meinberg, dann sehe ich bei Meinberg ein loderndes Feuer und bei Walter Vogt sehe ich irgend Wasser, das versickert, das ganz tief runtergeht. Also so in diesen Gegensätzen sehe ich das, wenn ich das jetzt so ganz schnell irgendwie charakterisieren soll.
Ja, es ist einfach ein historischer oder ein datumsmäßiger Zufall, dass man diese beiden überhaupt vergleichen muss. Gut, sie sind groß geworden in der gleichen Zeit. Der eine hatte so ein bisschen den Ruf eines Bürgerschrecks und den hatte der andere natürlich auch, weil er selber ja ein Bürger war. Sie kamen vielleicht auch aus dem gleichen Milieu, haben aber ganz andere Methoden verwendet, um sich auszudrücken. Jetzt hast du mal dieser Walter Vogt. Wenn wir schon drüber reden, Sie haben sich jetzt wieder durch ein paar Werke durchgeackert und jetzt wollen wir doch nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Was würden Sie denn empfehlen, jetzt als quasi Einstieg?
Also mir ist wirklich das Liebste eigentlich ein Zusammensammeln von vielen Funden, die es da drin gibt. Mhm. Es ist schwer jetzt für mich zu sagen, es ist das Werk oder es ist das, sondern es ist immer wieder stoße ich auf was sehr interessant ist, wo ich so hängen bleibe, und andere Sachen, wo ich merke, das ist sehr stark aus einer bestimmten Vorstellung auch, wie Literatur zu sein hat. Das gibt es auch. Mhm. Interessant ist, was jetzt Freddy Lerch auch wieder geschrieben hat. Er selber war einer der vielen, die von Vogt freigeschrieben wurden. Also er ging zu Vogt und Vogt hat ihn eigentlich vom Militär befreit, indem er ihn krank geschrieben hat. Mhm. Und das muss Vogt wirklich zu Hunderten gemacht haben. Das weiß man so nicht, das hat man nicht so gesammelt. Oder man weiß es, man findet es im Nachlass natürlich, aber das ist, ich weiß nicht, wie zugänglich oder nicht zugänglich das ist. Und von Freddy Lerch gibt es eben diese jetzt Behauptung, ich weiß nicht, ob er das von Vogt hatte oder von seiner Witwe, die sagen, dass für ihn diese Fallbeschreibungen eigentlich fast das Wichtigste waren in seinem Werk.
Das sei das Beste, was er geschrieben hat. Oder hat sie das gesagt, weil sie es immer abschreiben musste?
Das hat sie gesagt, genau. Aber also das ist interessant, weil es deckt sich mit Äußerungen, die er auch gemacht hat, zum Beispiel im Zusammenhang mit Gottfried Benn, wo er sagt, das Benn'sche Werk ist vielleicht gar nicht so interessant wie seine Briefe an Oelze. Und man denkt, vielleicht ist es bei ihm was ganz Ähnliches und vielleicht gibt es wirklich so, dass man so Bereiche jetzt auch entdecken müsste oder wo man dann vielleicht plötzlich so etwas zusammenstellt und merkt, so eine Sammlung, die ist eigentlich hochspannend und hochexplosiv. Ja, ich habe auch gedacht, einfach bei den Gedichten, es ist sehr, sehr wenig von diesen Gedichten veröffentlicht und es sind eigentlich, wenn man sie so liest, hat man das Gefühl, das sind so Entwürfe, sind fast automatische Gedichte. Manchmal sind sie sehr dicht, dann verlaufen sie wieder und das muss es Unmengen davon geben. Also vielleicht wäre auch so...
Ja, Sie haben ja hier eins, wollen Sie mal...
das gibt es auch immer, es gibt wirklich so Treffer von ihm. Ja. Also es gibt so, auch in der Ausstellung Dröcks gibt es so einmal das Bild, wo er sagt, meine Unterschrift mit dem linken Fuß gezeichnet oder so, also geschrieben. Also so einfach schöne Ideen, wo man dann merkt, und dann zieht er das durch und dann ist das gemacht und dann steht das, ist das eigentlich abgeschlossen, eine ganz schöne kleine Idee. Und das ist wirklich ein schönes Gedicht, das heißt die drei Lebensalter des Menschen, Tata, Blabla, Gaga. Und das ist ein Fund. Es gibt nicht hunderte von solchen Gedichten. Es ist nicht, dass man dann so eine Sammlung zusammenstellen könnte von solchen Gedichten, sondern es ist eins, was sich unter vielen anderen so findet, und das ist ein Treffer, das ist eine wunderbare Entdeckung, die er da gemacht hat.
Ich weiß nicht, was wäre dann Ihre Auswahl, wenn Sie jemanden einstieg?
Ja, ich würde vielleicht eine Auswahl machen von Art Tagebucheintragungen, Notizen, Noten und Notizen oder so. Zum Beispiel das Buch Alten besteht eigentlich nur so aus Tagebucheintragungen, ist blöderweise als Roman etikettiert, ist überhaupt kein Roman. Ich glaube, Kurt Marti hat das auch schon mal kritisiert. Erinnern und Vergessen auch, wird als Roman verkauft. Sind eigentlich nicht Romane, aber wenn ich das lese als Notizen, kann ich es durchaus vergleichen mit den Tagebüchern von Max Frisch. Also mir hat das sehr viel gebracht. Alten würde ich empfehlen, unbedingt.
Walter Vogt, Jahrgang 1927, gestorben 1988 am 21. September. Arzt, Psychiater und Schriftsteller und spezielle Figur. Darüber haben wir heute gesprochen mit Guy Gnetter, Autor aus Basel, und Balznill, Autor und Musiker aus Bern. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.